Wir wollen uns heute mit Gott beschäftigen. Oh ja, das machen wir eigentlich in jeder Predigt. Aber es geht jetzt ganz speziell um ihn selbst, um den Schöpfer und heute ganz besonders um das Thema sein ewiges Wesen. Dass Gott ewig ist, darüber brauchen wir uns heute gar nicht groß drüber unterhalten. Ja, das steht in der Bibel drin, sogar wörtlich an verschiedenen Stellen. Wir haben die Stelle aus 1. Mose 21, Vers 33, da heißt es: Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Oder im Psalm 93, Vers 2 übersetzt Luther: Du bist ewig. Und Römer 16, Vers 26, da heißt es: Nach Befehl des ewigen Gottes. Mal nur so drei Stellen, so als für viele Stellen, die eigentlich entweder ausdrücklich oder vielleicht auch irgendwie aus dem Zusammenhang heraus deutlich machen, Gott ist ein ewiger Gott. Aber was heißt das eigentlich? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Wort Ewigkeit? Das ist nicht, wie die Zeugen Jehovas meinen, dass man einfach einen unendlichen Zeitablauf hat. Also die sagen einem ja, du kannst ewig hier auf dieser Welt leben. Sie meinen aber eben, auf dieser Erde, die ja an Zeit gebunden ist, dass also die Zeit immer so weiterläuft, immer weiter und immer weiter. Und das ist, damit ist die Ewigkeit natürlich weit unter das Scheffel gestellt. Also wer sich Ewigkeit so vorstellt, der liegt schon mal ganz falsch. Der Professor Walter Smith, der hatte da eine gute Idee. Also Walter Smith, ein sehr begnadeter Engländer, der mehrere Doktortitel hatte, aber ein ganz gläubiger Christ. Und er hat sich immer viele Gedanken um verschiedene Themen gemacht und hat dann da manchmal Wochen drüber gebrütet, bis er auf einen guten Gedanken kam. Und er hat eigentlich gesagt, dadurch, dass Materie geschaffen wurde, da fängt die Uhr an zu ticken. Ohne Materie brauche ich keine Zeit. Ja, aber die Zeit ist eben an diese Materie, zumindest wie wir sie kennen, gebunden. Zeit läuft seit der Schaffung der Welt. Also so als Nebenprodukt. So hat Walter Smith das gesehen. Ich weiß nicht, ob das so genau hinkommt. Das können wir sowieso nicht sagen. Das ist ja alles so ein bisschen Spekulation, wenn es um solche Themen geht. Wo sich nichts mehr verändert, meint Walter Smith, da braucht man eben auch keine Zeit mehr. Gott sagt zu seinem Volk, ihr werdet in meine Ruhe eingehen. Das ist auch, denke ich, etwas, was mit Ewigkeit zu tun haben, in die Ruhe eingehen. Wenn ich so an die Hausfrau denke, die jeden Tag das Essen machen muss. Und ja, dann bereitet sie da vielleicht 2 Stunden vor, weil es was Besonderes sein soll. Sie muss ja vorher schon einkaufen, also es hängt schon viel mehr daran. Und ja, dann wird das weggefuttert. Und ist alles wieder beim Alten. Muss noch sauber gemacht werden und am nächsten Tag direkt dasselbe wieder. Und da gibt es viele, viele Dinge, die wir in unserem Leben, die zu unserem Leben gehören, wo wir uns eigentlich fragen, du meine Güte, Aufwand, Aufwand, Aufwand und zack, zack, ist schon wieder alles vorbei und dann geht es wieder weiter. In meine Ruhe eingehen. Ich verstehe das so, dass der Herr möchte, dass wir uns keinen Stress mehr machen, wie wir es eben in dieser Welt zwangsläufig oft tun. Dass wir Ruhe finden. Dass die Seele Ruhe findet. Das darf sie allerdings schon in dieser Welt. Denn es ist so, wenn der Mensch zu Gott kommt, dann findet seine Seele normalerweise Ruhe in Gott. Und vorher ist das Herz ruhelos. Es ist interessant, wenn wir uns über das Thema Ewigkeit unterhalten, einmal sich den Psalm 90 anzuschauen, den Vers 2, den sicherlich die meisten kennen. Psalm 90, Vers 2, da haben wir das Gebet von Mose und er sagt, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Da ist ein Grammatikfehler drin. Ja? Ehe denn die Berge geboren, die Erde und die Welt erschaffen wurden, das ist Vergangenheit. Und dann heißt es, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mein Deutschlehrer, den ich damals hatte, der würde jetzt den Zeigefinger heben. Da ist was faul. Aber das ist eben himmlische Grammatik. Wenn wir einst beim Herrn sein werden, dann gibt es kein Plusquamperfekt mehr und kein Futur 2, womit wir und unsere Kinder uns heute hier rumquälen müssen. Ja, gerade in Kinderzeiten ist das ja eine Quälerei. Und ich freue mich für die Kinder, dann brauchen sie sich damit nicht mehr rumquälen, denn da gibt es nur Präsenz. Brauchen nichts anderes mehr. Schön. Wir werden ein Ewigkeitsleib bekommen und ewig leben und keinen Ärger mehr mit diesen Zeitformen. Ja, wie ist das eigentlich in der Ewigkeit? Wie kann man sich das vorstellen? Man könnte es vielleicht vergleichen mit dem Unterschied zwischen Traum und Realität. Wenn wir träumen, dann wissen wir gar nicht, dass wir träumen oftmals. Oder fast immer wissen wir es nicht. Und dann zum Beispiel kriegen wir dann vom Kellner so ein Schnitzel im Traum vorgesetzt. Oh, da läuft einem das Wasser so im Mund zusammen, ja. Und dann isst man und isst man und wird gar nicht satt. Man rennt im Traum, man ist auf der Flucht, man wird gejagt und man kommt gar nicht von der Stelle. Also es ist schrecklich, was man im Traum so alles erleben kann. Vieles ist sowieso verworren und undeutlich, aneinandergereiht irgendwie, gibt überhaupt keinen Sinn, ja. Also das, wenn man da mal ansetzen will, ich glaube, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir erstmal merken, wie verworren und wie durcheinander und wie verrückt das hier alles gewesen ist. Das, was wir nicht anders kennen und einfach meinen, das müsste so sein. Da werden uns die Augen aufgehen. In einem Buch von C.S. Lewis und vielen anderen Science-Fiction-Darstellungen, vielleicht sogar auch, wenn wir die Zukunftsforschung, die sogenannte, mit dazu nehmen. Ich will jetzt keine Werbung für all diese Dinge machen. Auf gar keinen Fall. Aber da wird es oft so dargestellt, dass es halt dass es andere Daseinsebenen gibt. Und das wissen wir aus der Bibel, dass es die gibt. Ja. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand hinzukommen kann. Eine andere Daseinsebene. Es ist von Himmeln die Rede. Ja. Wenn da am Anfang der Bibel steht, die Himmel wurden geschaffen, dann ist das so gemeint. Ja. Dann ist das nicht nur ein Himmel, dann gibt es mehrere Himmel. Ich habe da mal so verschiedene Himmelstheorien, auch von einem großartigen Wissenschaftler, der Christ war, Namen fällt mir jetzt nicht ein. Also wir haben ja den Wolkenhimmel, wir haben den Sternenhimmel, das All. Wir haben die Himmel, in denen sich die Engel befinden. Ja, und dann eben noch den Wohnort Gottes, ne? Ja, also mindestens schon mal 4 Himmel, sagt dieser Mann, ja, da ist was dran. Ja, da ist was dran. Wobei der Himmel nicht geschaffen ist, in dem Gott wohnt. Das ist kein geschaffener Himmel, ne, ganz wichtig. Es ist also in diesen Zukunftsvisionen dann oft davon zu hören, wir haben verschiedene Daseinsebenen. Und wenn man jetzt, so ist es zum Beispiel in diesem Buch Narnia, ja, wenn man jetzt in dieser anderen Daseinsebene sich aufhält, man kommt zurück, ist überhaupt keine Zeit vergangen. Ja. Das ist ein guter Gedanke im Blick auf die Ewigkeit. Ne? Ja. Aber wo vieles offen bleiben muss, da ist viel Spekulation. Und wie gesagt, ich will jetzt gar keine Werbung für solche Sachen machen wie Zukunftsforschung. Was bilden die Menschen sich nicht alles ein, was sie sich ausdenken könnten, alleine im Blick auf die Zukunft? Wie viel schwieriger ist es im Blick auf andere Dimensionen und auf die Ewigkeit? Man hat ja vor 60 Jahren gemeint, Zukunftsforschung betrieben im Blick auf die Jahrtausendwende. Auch was hat man sich da nicht alles vorgestellt? Wie toll wird das sein, zu der Jahrtausendwende, Verkehr auf unserer Ebene findet hier gar nicht statt, irgendwie alles oben, ja, so ähnlich wie die Wuppertaler Schwebebahn, nur noch viel höher und alles schwebt da oben rum, fliegt rum, ja, und hier unten, da hat man es alles toll, da braucht man keine Verkehrsmittel mehr, weil alles sich oben abspielt. Oder man hat sich vorgestellt, dadurch, dass man ja zum Beispiel bei Obstbäumen oder so Züchtung vornehmen kann, man kann Veränderungen vornehmen, ja. Und da hat man gemeint, das wäre grenzenlos und hat sich so vorgestellt, um die Jahrtausendwende, da gibt es so dicke, fette Äpfel und auch was weiß ich nicht alles und keiner muss mehr hungern, weil sowieso mehr als genug da ist. Jetzt liegt die Jahrtausendwende schon 10 Jahre hinter uns. Und wir können sehr gut sagen, was haben die sich da eigentlich ausgedacht alles, ja. Aber das ist der Mensch. Was überlegt er sich eigentlich? Er kann gar nichts sagen über die Zukunft. Jedenfalls nicht besonders viel. Im Moment spinnt man ja auch viel mit dem Mars rum. Ja, das ist wirklich erstaunlich. alles vorstellt, ja. Es ist lustig, das zu lesen. Wenn man die Sache mal mit Augen des Schöpfers sieht, ja, dann kann man da ganz anders mit umgehen. Im Unterschied zu unseren Vorstellungen, denke ich, wird die Ewigkeit viel größer, viel gewaltiger, viel großartiger sein, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Ich denke, das kann man ganz platt so sagen. Wir haben die Schrift und die sagt uns etwas über das ewige Wesen Gottes. Und da gibt es dann auch bestimmte Wesenheiten, die Gott eigen, zu eigen sind. Und interessanterweise finden wir da eben auch, viele dieser Wesenheiten werden als ewige Wesenheiten bezeichnet. Zum Beispiel Gottes Gnade, Psalm 100, ja, eine ewige Gnade. Oder Luther übersetzt in Psalm 104, Gottes ewige Ehre. Gottes Gerechtigkeit, Psalm 119, ist eine ewige Gerechtigkeit. Gottes Güte ebenfalls, Psalm 138. Dann haben wir noch etwas zu Gottes Barmherzigkeit. Auch da zumindest in der Luther-Übersetzung, 2. Chroniker 5, Gottes ewige Barmherzigkeit. Und dann lesen wir noch im Römer 1, Vers 20 über Gottes ewige Kraft und Gottheit. Und das Letzte, das habe ich mir für den Schluss aufgespart, das ist wirklich das Größte für uns, Gottes ewige Liebe. Jeremia 31. Gott, also ein ewiger Gott, hat ewige Wesenheiten, ewige Eigenschaften. Natürlich, so ist das. Und dann geht es weiter. Mit zu dem ewigen Gott, mit zu der ewigen Existenz Gottes gehört, dass er in sich selbst existent ist. Man spricht so in der Lehre von der Selbstexistenz Gottes. Was ist damit gemeint? Ich will erstmal mit einem Beispiel aus meinem beruflichen Werdegang anfangen. Ich habe mal in Neubrandenburg gearbeitet und da hatte ich es ja nun mal mit Kommunisten zu tun. Die sind gut geschult worden im Blick auf das Christentum und auf Argumentationen gegen das Christentum. Und als ich da den Geschäftsführer, das war eine ganz rote Socke, der war da ziemlich schnell Geschäftsführer. Also man wundert sich, wie schnell die Leute da, die eigentlich schon in den roten Zeiten da oben drin saßen, wie schnell die da wieder Jobs gekriegt haben. Das ist echt erstaunlich. Ne? Und der sagte mir dann, ja, also wenn es einen Gott gibt, das ist ja interessant, aber dann müsste mir mal jemand erklären, wer hat denn diesen Gott geschaffen? Ja, da kommen die sich ganz schlau vor, wenn die diese Frage stellen. Ne? Werner Gitt sagt zum Beispiel, ja, ist doch klar, ein Übergott. Und wer hat den Übergott geschaffen? Ja, ist doch klar, ein Überübergott. Und er sagt, eigentlich ist diese Frage ja nicht dumm, menschlich gesehen. Ist sie ja folgerichtig. Ne? Weil wenn wir nur davon ausgehen, dass es nur das gibt, was wir sehen, also oder was wir erkennen können, Raum und Zeit, ja, dann komme ich zwangsläufig zu dieser Frage. Dann lasse ich eben das Thema Ewigkeit aus dem Spiel. Das sagt Werner Gitt auch, ne? Ich muss natürlich daran denken, dass es einen ewigen Gott gibt. Dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. In der Apostelgeschichte 17, Vers 24 und 25 lesen wir, Apostelgeschichte 17, 24 und 25, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das ist der Gott, den wir kennen. Der hat nichts nötig. Es ist nicht nötig, dass er von irgendwo was bekommt, schon gar nicht. Seine Existenz, die braucht er nicht von irgendwo. Er ist in sich selbst existent. Ja. Manchmal sagen Menschen, jetzt bin ich unabhängig. Vielleicht, ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals erwachsen wurde, wo man dann so den Führerschein gemacht hat, immer ein Stück mehr Unabhängigkeit. Ja. Und man sagt wirklich, vielleicht, wenn man in den Beruf einsteigt, so, jetzt bin ich unabhängig. Ja, aber es ist doch weit gefehlt, wenn ein Mensch meint, er wäre unabhängig. Vielleicht ist er ein bisschen selbstständiger geworden. Aber Menschen werden immer abhängig sein. Da brauchst du Nahrung, Kleidung, Sauerstoff. Ohne den geht's nicht. Du wirst immer abhängig von Menschen sein. Das geht gar nicht anders. Die einen mehr, die anderen weniger. Und der Reinhard May, der singt das Lied, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, ja. Ach, das ist doch das Vollmaß an Unabhängigkeit. Ja, nur wenn der Sprit alle ist, ist auch Feierabend mit der Unabhängigkeit, ne. Dann geht's nur noch nach unten. Gott hat nichts nötig. Lesen wir in unserem Text, er hat nichts nötig. Das ist eben der ewige Gott. Das ist das. Und es steht sogar übrigens ganz ausdrücklich in der Schrift. Schauen wir uns mal Johannes Kapitel 5 an. Da steht es sogar wörtlich. Johannes Kapitel 5, Vers 26. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Der Vater hat Leben in sich selbst, ja. Also diese Theorie, oder ich sage, es ist keine Theorie, ja, Selbstexistenz Gottes, das steht so wörtlich in der Bibel. Der Vater hat Leben in sich selbst. Und er hat auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Das ist sehr interessant, da wir gerade auf Ostern zugehen, auf Karfreitag zugehen. Ich gebe mein Leben, sagt der Herr Jesus Christus. Ja, das kann derjenige sagen, der Leben hat in sich selbst. Er verfügt über sein Leben. Er sagt, ich gebe mein Leben. Und er sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Das kann man sagen, wenn man Leben in sich selbst hat. Wenn jemand ewiges Wesen in sich hat, dann hat er keinen Anfang. Das ist klar. Und insofern war diese Frage nach dem Anfang Gottes dumm. Aber wie gesagt, das hat eben damit zu tun, kenne ich Gott oder kenne ich ihn nicht? Wenn es um Fragen anbelangt, die unseren Schöpfer betreffen, dann brauchen wir natürlich die Erkenntnis von Gott, dann brauchen wir sein Wort. Und dann können wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ohne diese Erkenntnisquelle bin ich als Mensch einfach nur dumm. Er ist die Quelle alles Lebens, aber er braucht keine Quelle. So lesen wir in der Apostelgeschichte 17, in dem Text, den wir eben hatten, er selbst braucht keine Quelle. Dieser Text steht ja in dem Zusammenhang im Blick auf Paulus, der sich auf dem Areopag in Athen aufhielt, und er durfte dann dort reden über seinen Gott. Ja, er sagte, das ist der unbekannte Gott, den ihr verehrt, und dann durfte er darüber reden. Und in diesem Zusammenhang sagt er ja diese Worte, und er sagt es den Griechen, dass Gott nichts nötig hat. Das war was Besonderes für die Griechen. Man musste ja auf dem Areopag immer irgendwas Neues sagen. Ja, da waren die ganz wild drauf, dass irgendeiner was Neues sagte. Und dann sagte Paulus denen was Neues. Er sagt, hör mal, es gibt einen Gott, der nichts nötig hat. Nicht nötig hat, von Menschen bedient zu werden. Denn die Griechen, was waren denn das für Götter, diese griechischen Götter? Ne? Die waren auf Menschen angewiesen. Die mussten von Menschen bedient werden. Ja, fürchterlich. Und so ist das heute auch. Die Götter, die wir kennen, teilweise sind es Menschen, die sich als Götter verehren lassen. Aber was die alles noch nötig haben, so hat es sich auch die Vergangenheit gezeigt. Die Menschen, die sich für Götter hielten, da sah man, wie abhängig sie waren. Auch Menschen, von denen es in der Bibel heißt, ihr seid Götter. Und der Herr Jesus weist sie auf diesen Psalm 82, Vers 6, weist er ja im Johannes 10 darauf hin. Er sagt, ja, das steht doch in den Psalmen drin, ihr seid Götter. Ja, aber wir sind nicht Gott, weil wir von ihm geschaffen sind und bestimmte Eigenschaften bekommen haben. Bezeichnet der Herr im Psalm halt auch Menschen, ja, dass sie von Gott geschaffen wurden, dass sie auch bestimmte göttliche Eigenschaften übertragen bekommen haben, dass sie nach seinem Bilde geschaffen wurden. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man zu diesen Göttern gehört, die Menschen verehren, oder ob man der lebendige Gott ist. Der Gott, der selbst existent ist. Das ist was anderes. Denn wir sehen ja immer wieder, dass diese Götter alle sterben müssen. Sogar Michael Jackson, ja, der war nicht selbst existent. Ist er tot? Ja? Das ist klar. Ja? Das funktioniert nicht. Wir kommen zu einem nächsten Punkt, und zwar die Unveränderlichkeit Gottes. Das ist ganz interessant, dass Menschen der Veränderung unterliegen. Wir lesen im Psalm 102, dass das bei Gott nicht so ist. Psalm 102, Vers Das gehört dann übrigens auch zu dem ewigen Wesen Gottes, dass er sich nicht verändert. Das ist auch ein Kennzeichen seines ewigen Wesens. Psalm 102, die Verse 26 bis 28, da lesen wir: Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden alle umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Derselbe. Immer derselbe. Das können wir uns als Menschen nicht so vorstellen. Obwohl, wenn man vielleicht jemanden nach langer Zeit sieht, dann sagt man: Mensch, du bist immer noch derselbe, ja? Ich weiß nicht, manchmal ist das vielleicht gemeint im Blick auf das Aussehen, da will man dem vielleicht schmeicheln. Also mir kann da keiner was erzählen, ne? Ich habe mein Passfoto, als ich jetzt einen neuen Pass letztes Jahr kriegte, habe ich das von vor 10 Jahren ja noch im Blick gehabt, ne, auf dem alten Pass. Und da habe ich einen Schreck gekriegt, ne? 10 Jahre, das macht eine Menge aus, ne? Ja? Das fällt auf. Also da braucht mir keiner was sagen. Vielleicht meint man es ja auch im Hinblick auf bestimmte Verhaltensweisen oder so. Oh, das kann eher unrühmlich für den Menschen sein, wenn man sagt: Oh, du bist immer noch der Alte, ne? Oh, oh. Das kann was ganz Schlechtes bedeuten, ne? Ja? Ja, wir Menschen altern halt. Nicht nur das Aussehen, ja? Auch die Kraft lässt nach. Die Mängel nehmen zu, ja? Dann braucht man eine Brille und irgendwann ist das mit der Brille auch ganz schwierig. Da muss man sie immer wieder absetzen und hin und her. Vielleicht braucht man dann ja doch mal eine Gleitsichtbrille, ne? Obwohl ich habe gehört, das ist auch nicht immer so unbedingt, funktioniert auch nicht immer so gut, ne? Je nachdem, was man für ein Typ ist. Die Mängel nehmen zu, das Gedächtnis lässt nach, merke ich auch schon. Und ich höre von den älteren Geschwistern, dass es nicht besser wird, ja? Also ich kann jetzt nicht sagen: Na ja, warten wir es mal ab, vielleicht geht es ja noch mal bergauf diesbezüglich oder was, ja. Gut. Aber danke der Medizin, ja, danke der Medizin. Wir können uns ja freuen heutzutage. Im Vergleich zu früher haben wir ja doch einige Vorteile diesbezüglich. Wie anders Gott? Jesaja 40, Vers 28. Wir lesen, dass Gott nicht der alte Mann mit dem Bart ist, ja. Wie er oft dargestellt wird. So ein langer Bart bis auf den Fußboden, ja, so stellen sich manche Gott vor. Ja. Auch durchaus Menschen, die es besser wissen sollten, aber weil man denkt, naja, ewig, das ist ganz schön lange, ne? Da kommt eben auch dieser Zeitgedanke wieder rein, ne? Das ist ganz schön lange, ja, dann muss ja so ein ganz alter Mann mit Bart sein. Oder vielleicht nimmt man die Textstelle, wo halt, es ist im Propheten Daniel, wo auch von einem alten Mann die Rede ist, das ist ja ein Bild, ne? Ein Mann, der alt war an Tagen. Das sind ja Bilder, die dort gezeigt werden. Ja, das darf ich nicht unbedingt so nehmen, als ob Gott ein alter Mann wäre vom Aussehen her. Eigentlich hat Gott kein Aussehen, Gott ist Geist, ne? Zumindest für unsere Augen ist das völlig indiskutabel. Ja, Jesaja 40, Vers 28, da lesen wir. Damit will ich dieses Bild vom alten Mann auch durchaus revidieren, sag ich mal. Da steht nämlich: Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Da kann man sich eher einen Jüngling drunter vorstellen, ja, als einen alten Mann, wenn man sich schon was vorstellen will. Er altert nicht, denn er ist ein ewiger Gott. Na klar, ne? Ewigkeit und Zeit. Das passt nicht so einfach übereinander. Und Gott braucht auch, da haben wir auch etwas zum Thema Unveränderlichkeit Gottes, Gott braucht auch keine Erfahrungen zu machen. Er braucht nicht zu lernen, denn unergründlich ist seine Einsicht. Die Weisheit, die ewige Weisheit ist bei Gott. Das heißt, nicht wie wir ständig lernen müssen, weiterkommen müssen. Und ich hoffe auch, dass das gerade bei uns im Glaubensleben so ist, dass wir uns verändern lassen vom Herrn, dass wir lernen, dass wir Erfahrungen machen, dass wir uns positiv verändern. Hoffentlich. Bei Gott ist das völlig überflüssig, ja? Sonst wäre er ja, ganz nebenbei bemerkt, ja auch nicht vollkommen. Wir haben es mit einem vollkommenen Gott zu tun. wenn er noch lernen müsste, wenn noch irgendetwas nötig wäre, dann wäre er nicht vollkommen. Das ist doch klar, das würde ja gar nicht passen. Unergründlich ist seine Einsicht. Wir lesen viel auch in den Sprüchen darüber, über die Weisheit Gottes. Im Hiob, wie Gott alles geschaffen hat. Das Buch Hiob ist eine sehr reichhaltige Quelle im Blick auf die Weisheit, auf seine Einsicht, auf die Weisheit Gottes, auf die Einsicht, die Gott hat. Es gibt so eine Theorie, dass Gott den Menschen geschaffen hatte, weil er einsam war. Also er hat sich irgendwie so alleine gefühlt und dann hat er sich gesagt, so, jetzt mache ich mal Menschen und die Menschen, die können mich dann lieben und so und das ist so schön und deswegen mache ich jetzt mal Menschen. Ja. Ich habe das auch, als junger Christ hat man mir das erzählt, dass so sich das wohl erklärt, warum Gott Menschen gemacht hat. Dann wäre Gott auch unvollkommen. Ganz nebenbei bemerkt. Wenn Gott irgendetwas fehlte, dann wäre er unvollkommen. In Johannes 17, Vers 5 heißt es, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Herrlichkeit, vollkommene Einheit und Liebe war bei Gott vor Erschaffung der Welt, natürlich. Der Vater und der Sohn, der Geist, eine vollkommene Einheit. So ist es. Und Gott brauchte nichts. Also wir wollen uns nichts darauf einbilden, dass Gott Menschen geschaffen hat. Wir haben es mit einem vollkommenen Gott zu tun. Das ist gar keine Frage. Immer wenn irgendwas wieder besser oder schlechter geht, dann ist man nicht mehr vollkommen. Ne? So denken die Menschen ja vielleicht auch im Hinblick auf Gottes Gerechtigkeit. Es ist die Zeit der Toleranz, jetzt in unserer Zeit, ja, Toleranz. Da fragt man sich, wenn Gott gewusst hätte, was jetzt so alles in dieser Welt vorgeht, wenn er geahnt hätte, was da noch so alles auf uns zukommt, dann hätte er doch vielleicht viele Dinge ganz anders gesehen. Also man meint irgendwie, Gott müsste doch auch mal ein bisschen umdenken. Und so versucht man, Gottes Wort zu verdrehen. Ja, wir haben Strömungen, die teilweise oder zum Großteil aus Amerika kommen, wo viele Gemeinden sich die Hände nachlecken. Ja, und sie fahren darauf ab. Ich sage jetzt bei uns in der Baptistengemeinde, bei uns in Wanne, da ist es so, dass der Pfarrer sagt, Noah, Adam, alles schöne Geschichten. Aber das hat nie wirklich stattgefunden. Er hat die entsprechende theologische Ausbildung gehabt und das vertritt er jetzt in der Gemeinde. Und die Gemeinde wird dadurch geprägt. Da gibt es ein paar ältere Geschwister, die haben große Probleme. Und die anderen, die Jüngeren, die noch nicht so lange dabei sind, die ziehen kräftig mit. Und da wird das Wort Gottes auf dem Altar der Toleranz geopfert. Das ist die traurige Wahrheit. Wie heißt das? Emerging Church, glaube ich. Ja, das ist also so diese Tendenz. Und ich denke, da hängen die auch hinterher, diese Gemeinde. Da sind sie sehr, sehr darauf bedacht, ja, diese Dinge anzunehmen. Aber Sünde bleibt Sünde. Wir müssen böse Wörter wie Hölle oder Sünde nicht aus unserem Wörterbuch streichen. Nur weil in dieser Welt sich was verändert, weil Menschen sich verändern, das geht nicht. Gott ist unveränderlich und sein Wort steht fest. So ist das beim ewigen Gott. Da gibt es keine Toleranz. Manchmal sprechen uns Menschen vielleicht gerade darauf an. Oh, Gott ist aber intolerant. Das kann doch gar nicht sein. Ja klar, da ist der Gott dann nicht so, wie man sich ihn gerne vorstellen möchte. Das möchte man gerne anders haben. Aber solchen Menschen muss man dann deutlich machen, dass es nicht anders geht bei Gott. Einen toleranten Gott, den kannst du vergessen. Was sollen wir mit einem toleranten Gott? Den machen wir heute so, morgen so, ja, wie es ihm gerade im Kram passt. Er geht mit den Menschen um, ja, vielleicht auch so ein bisschen wie Allah, ja, Allah. Da bist du so ein bisschen davon abhängig, wie der gerade gelaunt ist, ne? Kannst Glück haben oder auch Pech haben, ja. Dann, wenn du Pech gehabt hast, hast du halt Pech gehabt. Also, die Götzen, ja, die kann man sich so vorstellen, aber ein Schöpfer aller Dinge und den als toleranten Gott, so einen möchte ich nicht haben. Wo ein vollkommener Gott ist, ist eben kein Platz für Toleranz. Und Gott muss intolerant sein. Das geht nicht anders. Denn er setzt die Maßstäbe. Er setzt die Maßstäbe und er hat das Recht dazu, die Maßstäbe zu setzen. Ist doch klar. Aber das ist eben, was dem Menschen so gegen den Strich geht. Nein, das kann doch nicht sein, dass einer die ganzen Maßstäbe setzt. Wir Menschen, wir als unvollkommene Menschen, wir müssen in gewissen Situationen tolerant sein. Das ist keine Frage. Es gibt Situationen, wo wir erkennen müssen, dass Gott den Menschen sehr unterschiedlich geschaffen hat. Vielleicht in dem großen Übungsfeld Familie, da erlebe ich das immer wieder. Da kommen wir schnell an unsere Grenzen, weil die Menschen auch selbst in unserer Familie so unterschiedlich sind. Weil Mann und Frau so unterschiedlich sind. Und da müssen wir uns in Toleranz üben, ganz klar. Ich meine nicht, dass man über alles hinwegsehen muss. Das ist doch eine andere Geschichte. Ja? Aber wir müssen uns darin üben, tolerant zu sein. Da sind wir als Menschen natürlich gefragt. Aber nicht so der ewige Gott. Da kann ich tolerant sein. Dann wäre er es nicht. Was noch zu seinem ewigen Wesen gehört, das ist Gottes Liebe. Zu seiner Unveränderlichkeit gehört Gottes Liebe auch mit dazu. Gott liebte die Seinen bis ans Ende. Wir Menschen, wir haben große Probleme mit dem Thema Liebe, weil wir vielleicht eben auch Liebe an Bedingungen knüpfen. Wir lieben vielleicht, weil jemand schön ist, weil er klug ist, weil er wohlhabend ist, weil er spontan ist, sportlich ist, die Liste lässt sich noch weiterführen. Das ist halt eine bedingte Liebe. Ja, was ist, wenn diese Eigenschaften verloren gehen? Ja, dann sagt man, so hatte ich mir das damals aber nicht vorgestellt. Eine bedingte Liebe eben. Wie schön, dass es Gott mit seiner ewigen Liebe gibt. Ich denke an das Volk Israel, wenn ich überlege, das ist für mich ein Lieblingsthema, Gott und das Handeln mit Israel, das finde ich sowas von genial. Wie Gott da seine große Liebe erweist an diesem Volk, gerade auch in diesem Punkt, vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt, wenn es um Götzendienst geht, ja. Wie geduldig ist Gott mit diesem Volk? Die machen sich da ihre Götzen aus Holz und Gott sagt ihnen, denkt doch mal nach, ihr geht in den Wald, ihr holt Holz. Und die eine Hälfte des Holzes, die verbrennt ihr dann, backt euren Kuchen darauf. Und die andere Hälfte des Holzes, da macht ihr euch einen Gott raus. Und dann appelliert er wirklich an die Vernunft. Gott hat ja Verstand gegeben. Es ist ja nicht so, als ob wir unser Verstand nicht gebrauchen dürfen. Gott hat uns diesen Verstand gegeben. Wir müssen das nur in die richtigen Bahnen lenken. Und dann appelliert er an ihren Verstand und sagt, denkt doch mal nach, das kann doch gar nicht sein. Überlegt euch doch mal. Ja. Das eine Holz vom selben Baum wird verbrannt und das andere wird zu einem Gott. Was für eine Karriere. Wer hätte das für möglich gehalten? Ja, aber wenn wir an unsere Zeit denken, dann sagen wir vielleicht, ja, das Volk Israel hatte diese Probleme, war ja auch von diesen Völkern umgeben, dieser Götzendienst. Wir sind ja glücklicherweise weit weg von Indien und was weiß ich, ja. Aber wir haben halt auch unsere Götter. Das, was uns beherrscht, das, was uns vereinnahmt, das sind dann halt unsere Götter. Und wir müssen uns eigentlich genau dasselbe sagen lassen. Denkt doch mal nach, benutzt euren Verstand, wenn es um eure Götter geht. Da sagt Gott zum Beispiel, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott gleichzeitig. Man kann nicht zwei Herren dienen in dieser Beziehung. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Bedingungslose Liebe. Da sagt Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. In Jeremia 31, Vers 3. Wunderbar, bei all diesem Versagen, bei all diesem Götzendienst, bei all dieser Ungerechtigkeit, die in Israel war. Und wir dürfen uns auch daran freuen, an diesem Wort. Weil Gott genau so mit uns handelt. Von Ewigkeit her, vor unserer Geburt noch, hat Gott uns erwählt. Wie wunderbar, mit ewiger Liebe. Und wir dürfen uns daran freuen. Und dann kommen ja die Zeiten in unserem Leben, wo wir denken, na, ist das immer noch so? Liebt Gott mich wirklich? Jetzt, wo ich dies oder jenes gemacht habe? Oder ich merke, oh, irgendwie bin ich doch die ganze Zeit ziemlich leger geworden in Bezug auf den Glauben. Vielleicht mache ich meine stille Zeit nicht mehr regelmäßig. Vielleicht ist es so, dass ich eine Zeit lang nicht gemeindliche Veranstaltungen wahrnehmen konnte. Wer weiß, vielleicht aus psychischen Gründen. Es gibt viele, viele Dinge, die wir hier uns ausdenken können, warum wir sagen, ah ja, der Missionarsgedanke, den darf ich nicht vergessen. Ja? Oh, da war wieder eine Sache, ich hätte jemanden eigentlich ansprechen können und dann habe ich mich nicht getraut. Oder aber, ich hatte eigentlich was anderes im Kopf, das ist bei mir oft so. Ja. Ich bin zu beschäftigt. Und dann hinterher fällt es mir ein, ja, da wäre doch Gelegenheit gewesen zum Zeugnis. Ja, hat mich Gott denn da überhaupt noch lieb? Kann der das denn wirklich noch gutheißen, was da passiert? Nicht, dass es gutheißen würde, das ist eine andere Sache. Aber mit ewiger Liebe hat er dich und mich geliebt. Das ist das Großartige. Gottes ewige Liebe ist nicht von Bedingungen abhängig. Das ist ja der Fehlschluss, in den wir immer hier reingeraten als Menschen. Dass wir denken, oh, jetzt muss ich doch noch irgendwas tun. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Es muss noch irgendwas sein. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss noch was für Gott tun. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, worin Gemeinden, worin Christen heutzutage reinrutschen, dass sie meinen, sie müssten irgendwie Gott noch einen Gefallen tun. Das kann es nicht gewesen sein. Und dann ergreift man solche zweifelhaften Missionsmethoden, ja. Man holt sich solche Konzepte, Evangelisationsmissionskonzepte, und das ist halt die große Schwierigkeit, in der wir stehen, weil wir nicht kapieren, dass Gott uns mit ewiger Liebe geliebt hat und dass er selbst sein Werk in uns vollenden will. Wir müssen uns immer wieder an ihn wenden und uns ihm öffnen. Das ist das Problem, das wir haben. Dass unsere Gemeinschaft mit ihm stimmen muss, die Nähe zu ihm stimmen muss. Das sind die wirklich wichtigen Dinge. Die anderen Dinge will Gott selbst wirken. Wie schön, Gott ist unveränderlich, sein Wort steht fest. Wenn wir denken, Gott hat sich geändert, er hat sich anders überlegt, so wie Gideon auch gedacht hat, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und in dem Moment, wo er das sagt, wissen wir aus der Schrift, da ist der Engel schon da und die Hilfe ist da. Ich schließe ab mit Maleachi 3, Vers 6. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Und wir haben heute gehört, dass Gott ein ewiger Gott ist, dass er kein Anfang und Ende hat, dass er nicht von Zeit abhängig ist. Wir haben gehört, dass Gott in sich selbst existiert. Und wir haben gehört, dass Gott unveränderlich ist in seinem ganzen Wesen, in seiner Liebe, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Weisheit.